Es war mitten in der Nacht, als meine damals dreijährige Tochter anfing zu weinen und nach mir zu rufen. Ich quäl mich aus dem Bett zu ihr hin und frag: Was ist denn los? Was ist passiert? Was hast denn? Und sie sagt mir weinend: Papa, ich habe Ohrenschmerzen. Kannst du mir ein Pflaster holen? Und ich gucke sie ganz erstaunt an. Was, ein Pflaster? Ja, ich habe Ohrenschmerzen, Papa. Kannst du mir ein Pflaster drüber machen? Und ich gucke sie an. Hä, ein Pflaster? Aber das hilft doch nur bei Wunden und ist eigentlich für Wunden gut. Und sie sagt mir: Boah, Papa, bitte mach mir ein Pflaster drüber. Und in den Gedanken wege ich ab. Erkläre ich ihr jetzt ganz genau, warum das Pflaster nicht hilft bei den Ohrenschmerzen? Oder mache ich ihr einfach eins drauf und kann dann hoffentlich weiter schlafen? Ich habe mich fürs Erste entschieden und 3 Minuten lang versuche ich ihr intensiv zu erklären, mitten in der Nacht, warum ein Pflaster bei Ohrenschmerzen nicht hilft. Nach 3 Minuten schaut sie mich an und sagt: Papa, hol mir bitte ein Pflaster. Also hole ich ihr ein Pflaster und gebe auf, klebe ihr das drauf und will ihr gute Nacht sagen und rausgehen. Da sagt sie: Halt, Papa. Und ich ganz neugierig: Oh, was kommt denn jetzt noch? Und sie schaut mich an und sagt: Halt, Papa, du hast noch nicht für mich gebetet. Ich sage euch, als ich im Bett lag danach, habe ich über 2 Dinge ganz intensiv nachgedacht. Zum einen, dass wahrscheinlich ein Pflaster auf dem Ohr mit Gebet doch was bringt. Und zum zweiten war ich tief berührt von diesem Glauben meiner Tochter, von diesem Natürlichen, dass sie wie gesagt hat: Bitte, Papa, rede noch mal mit Gott darüber. Bitte bete noch mal. Und ich eigentlich gar nicht auf diese Idee gekommen bin. Wisst ihr, manchmal sind es Ohrenschmerzen, manchmal sind es Momente, wo ihr nicht wisst, wie es weitergeht. Manchmal sind es Momente, wo du merkst, da bin ich an einem Hindernis. Manchmal sind es solche Momente, wo ich dir sagen will: Mach's wie meine Tochter. Also mach dir nicht ein Pflaster aufs Ohr, sondern sprech mit Gott, rede mit Gott, öffne dein Herz Gott gegenüber. Und das ist das, was wir machen wollen in diesen nächsten 30 Tagen. Wir möchten euch einladen, 30 Tage zu investieren in das Thema Gebet. 30 Tage, wo wir die Kraft des Gebetes in unserem Leben entfesseln wollen. Herzliche Einladung dazu, mutig zu sein, auszuprobieren, mit dem Ziel, nahe an Jesus zu sein. Mit dem Ziel, kraftvolles Beten im Geist zu lernen. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen in den Bibelvers, der vielleicht nicht gleich typisch ist fürs Gebet. Aber ich glaube, er ist voll mit Informationen über das Gebet. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Und ich möchte euch 5 Dinge mitgeben, die besonders aus diesem ersten Teil: Sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater, herauskommen, wo euch helfen soll, im Geiste zu beten. Und das erste Wort ist dieses Abba. Abba. Und vielleicht habt ihr das schon mal gehört, dass es ein aramäisches Wort ist, wo vielleicht so Daddy, Papa, Papi übersetzt werden können. Als Jugendlicher so bei meinem ersten regionalen Camp war, ich geprägt und aufgewachsen in der Landeskirche, sitzen wir so in einem Kreis und eine junge Dame neben mir fängt an zu beten und sie beginnt das Gebet und sagt: Lieber Papi, ich bitte dich. Und ich saß da und ich bin fast vom Stuhl geflogen. Ich habe gesagt: Was, wie hast du gesagt, Papi? Und bin zu ihr hin und habe das nochmal nachgefragt. Und dann hat sie mich auf dieses Wort Abba verwiesen, was die Bedeutung davon ist. Und das war mir ganz neu und aber auch so ein bisschen irritierend für mich. Und als ich mich dann mal ein bisschen damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, wo eigentlich ist es noch gar nicht, es geht noch ein bisschen tiefer, die Übersetzung von diesem Wort, weil dieses Aber ist so eins der ersten Worte, wo ein Kind sagt. Als wir die Jemima, unsere erste Tochter, bekommen haben, hatten meine Frau, die Liska und ich so eine kleine Challenge. Und wir haben immer gefragt, ja, welches Wort wird sie wohl als erstes sagen? Wird sie erst Papa oder erst Mama sagen? Und oft saßen wir so da und sagten, sag mal Papa, sag mal Mama. Es war dann natürlich Mama, wie so oft wahrscheinlich. Aber an so einen Ausdruck, an so einen Wort denkt Paulus, wenn er das hier benutzt. Oder das ist eins der ersten Worte. Es ist ein Wort, das ursprünglich ist. Es ist ein Wort, das instinktiv ist, intim ist. Es ist das allererste Wort, das aus dem Mund eines Kindes kommt. Und wenn das Paulus schreibt, dass wir das rufen, wenn wir beten im Geist, dann wird es ursprünglich, da wird es intim, da wird es ganz nah, wenn wir im Geist beginnen zu beten. Wisst ihr, man kann viel mit Gott beten, man kann Informationen austauschen, es kann ein Pflichtgebet sein, es kann einfach Routine sein, aber Paulus sagt hier, wenn der Geist kommt, dann passiert was Neues. Dann wird es ursprünglich, dann wird es intim, dann wird es ganz nah, dann wird es ganz vertrauensvoll. Wisst ihr, wenn meine 3-jährige Tochter oder meine 8-jährige Tochter zu mir kommt und sich bei mir auf den Schoß setzt und sagt, Papi, dann weiß ich immer, oh, okay, jetzt kommt gleich was. Und dann meistens, oh, darf ich noch was Süßes oder so? Ein 8-jähriges Kind oder so, das berechnet schon. Aber wenn das Worte sind von einem Kind, ganz am Anfang, dann möchte dieses Kind näher, dann möchte sie einfach nah sein. Und genau dieses Wort benutzt Paulus hier. Und wenn der Geist kommt, wenn du im Geist betest, dann passiert genau das, dass du sagst, ich will Gott nahe sein und ich will einfach eine Intimität mit Gott haben. Und ich möchte dich fragen, hast du in deinem Gebetsleben diese Sehnsucht nach dieser Intimität, nach diesem Vertrauen und nach dieser Nähe zu Gott? Der erste Punkt ist, Beten im Geist ist ursprünglich. Ihr müsst euch alle 5 Punkte merken. Ich werde euch nachher nämlich fragen, okay? Der zweite Punkt hängt damit zusammen und hängt in diesem Wort Kindschaft. Sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen. Wenn Jesus uns lehrt, wie wir beten sollen, dann sagt er, beginnt euer Gebet so, unser Vater. Jesus sagt schon, mach dir gleich von Anfang an bewusst, in welcher Position, in welcher Stellung du zu Gott stehst. Du bist ein Kind Gottes. Mach dir das bewusst in deinem Gebet. Und auch Paulus sagt es hier, du bist ein Kind. Du bist ein Kind Gottes. Und das ist in unserer Kultur vielleicht so ein bisschen normal, oder? Wir sagen alle, ja, wir sind Kinder Gottes und das ist ganz normal, dass du ein Kind Gottes bist. Aber damals war das was Empörendes zu sagen, dass du ein Kind Gottes bist, dass du diesen Geist hast, wo ein Geist der Kindschaft ist. Für die damaligen Religionen war das empörend, weil sie sagten, ja, wenn du sagst, dass du ein Kind bist, dann sagst du auch automatisch, dass du ein Erbe bist. Und wer gibt denn dir das Recht zu sagen, dass du ein Erbe bist von diesem allmächtigen Schöpfergott? Bist du so heilig? Bist du so gut, dass du das sagen darfst? Paulus sagt uns, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Paulus sagt uns hier, wir sind Erben. In dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben einladen, kommen wir in die Familie Gottes. In dem Moment behandelt uns Gott so, wie er Jesus behandelt. Es ist nicht wunderbar. Und Paulus sagt hier, mach dir das bewusst. Mach dir das bewusst, wenn du beginnst zu beten. Paulus wie auch Jesus erinnern dich daran, welche Position du bei Gott hast. Und ich bitte dich, beginn dein Gebet immer, indem du deine Position kennst und dich an deine Position erinnerst. Wenn ich nach Hause komme zu meinen Eltern, die leben jetzt in einem neuen Haus, wo ich noch nie gelebt habe. Aber wenn ich nach Hause komme, dann weiß ich, ich bin Kind dort. Und dann gehe ich ganz selbstverständlich an den Schrank und hole mir was Süßes raus. Dann, wenn meine Mutter mich fragt, wie geht's mir, dann erzähle ich ihr ganz selbstverständlich, wie es mir wirklich geht. Ich würde mich nie trauen, wenn ich zu euch kommen würde, erstmal an den Schrank zu gehen und was Süßes rauszuholen. Und ich würde euch auch nicht gleich mein Herz ausschütten. Aber zu Hause, da darf ich Kind sein. Und Paulus sagt uns das. Mach dir deine Position klar, wenn du ins Gebet gehst. Dort darfst du Kind sein. Da darfst du dein Herz ausschütten. Du darfst einfach so sein, wie du bist, vor Gott. Beten im Geist ist ursprünglich und ist positionell. Der dritte Punkt ist, dann rufen wir, Abba, lieber Vater. Wir rufen, Abba, lieber Vater. Ich habe manchmal so das Gefühl, Gebet ist oft so, ich bete und ich habe das so in meinem Werkzeugkasten dabei und es ist wie so ein Tool für mich, ein Werkzeug. Und wenn ich bete, dann vermeide ich so das Schlimmste in meinem Leben. Dann wird mir Gott helfen und mir wird nichts Schlimmes passieren und alles wird gut werden irgendwie so. Also eher so, Gebet wird so zu einem Konsuminstrument, so ein Konsummodell ist es. Oder ich bete und dann wird es gut werden. Aber es steht hier, wir rufen. Und wenn wir uns dieses Wort rufen genauer angucken, dann ist das ein Wort aus einer tiefen Emotion heraus. Ich habe mal nachgeschaut, wo das im Neuen Testament noch vorkommt, dieses Wort. Und da ist dieser Petrus und Jesus sagt zu ihm, komm zu mir. Und Jesus steht auf dem Wasser und der Petrus steigt aus dem Boot und läuft über das Wasser. Als er, Petrus, aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Das ist das gleiche Wort. Also aus so einer tiefen Emotion heraus entsteht dieses Wort. Wisst ihr, dort steht nicht, hey, wenn du betest, wird alles gut werden in deinem Leben. Dann wird Gott deine Schwachheit, deine Schwierigkeiten, deine Hindernisse, deine Krankheit, alles einfach wegnehmen. Das steht dort nicht. Sondern es steht dort, wir werden rufen durch den Geist. Der Geist wird uns in diesen Situationen helfen, dass wir rufen, aber lieber Vater. In diesen Situationen wird uns der Geist helfen, dass wir unseren Blick auf den Vater werfen. In den Situationen, wo du emotional tiefe Not hast, wird uns der Geist helfen, dass wir unseren Blick auf den Vater werfen werden. Dass wir aussagen, aber lieber Vater. Was für eine realistische Sicht des Gebetes. Wie völlig anders als dieses Konsummodell des Gebets. Beten im Geist ist ursprünglich, ist positionell, ist real. Der vierte Punkt ist, durch den Geist empfangen wir das, oder durch den Geist. Der Geist ist es, der in unserem Herz wirkt und dieses Gebet erfahrbar machen lässt. Ein Vers später heißt es, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, damit wir Gottes Kinder sind. Es ist also der Heilige Geist, der in unserem Geist, unserem Herzen Zeugnis gibt, dass das real ist, dass es erfahrbar ist, dass diese Kindschaft, dass wir Kinder Gottes sind, erfahrbar ist. Wisst ihr, es reicht nicht, dass wir nur über das Gebet intellektuell Bescheid wissen. Es ist wichtig, dass es in unser Herz geht, dass es erfahrbar wird in unserem Herzen. Die objektive Wahrheit der Adoption muss zum subjektiven Realen werden. Ein alter Kirchenvater hat es mal so ausgedrückt, da ist ein Mann mit seinem Sohn und die sind am Spazieren. Und sie spazieren so vor sich hin und dann nimmt der Vater den Sohn in den Arm und drückt ihn und sagt, ich liebe dich. Und der Sohn sagt, ich liebe dich auch. Und dann fragt er die Frage danach, ja, wann ist der Sohn mehr Sohn? In dem Moment, wo er spazieren geht oder in dem Moment, wo er im Arm seines Vaters ist? Die Antwort ist, in beiden Momenten ist er gleich viel Sohn, oder? Aber in dem Moment, wo er im Arm ist, da wird es erlebbar, da wird es erfahrbar, da wird es real für ihn. Und genau das ist es, was das Beten im Geist mit dir macht. Es wird erfahrungsorientiert. Ursprünglich, positionell, real und erfahrungsorientiert. Und dann steht dort ein Wir rufen, aber lieber Vater. Wir rufen, aber lieber Vater. Wenn Jesus uns lehrt zu beten, dann sagt er nicht, du sollst beginnen mit mein Vater, sondern dann sagt er uns, du sollst beginnen mit unser Vater. Und ich bin tief berührt von dieser Geschichte im Studium, wo mir eine Freundin erzählt hat, hey, weißt du, ich bin so tief mit dieser anderen befreundet, weil wir immer miteinander intensiv und vertraut beten. Wir schütten unser Herz Gott aus. Und mir ist es egal, dass diese Person nebendran ist. Ich möchte sogar, dass sie nebendran ist und mein Gebet hört. Und das führt zu einer tiefen Freundschaft, weil sie ihr Herz ausgeschüttet haben vor Gott. Und ich möchte dich fragen, hast du jemand, mit dem du so beten kannst? Hast du jemand, wo du so intim zu Gott kommen kannst? Mein Eindruck ist es, dass wir uns oft dafür schämen, was in unserem Herzen ist. Und deshalb nicht so eine Intimität in der Gebetsgemeinschaft hinbekommen. Aber dort steht, wir rufen, aber lieber Vater, wir. Und ich möchte dich einladen, in diesen nächsten 30 Tagen dieses Gebet ins Zentrum zu stellen und dort dir jemanden zu suchen, mit dem du betest. Mach eine Gebetszweierschaft von mir aus oder bete mit deinem Ehepartner oder deinem Partner oder betet als Familie, aber bete dort intim, mit Nähe, mit Vertrauen, ganz real. Dort steht, wir rufen, aber lieber Vater. Gebet ist gemeinschaftlich. Hey, und wenn du niemanden hast und nicht weißt, mit wem kannst du beten? Wir beten jeden Mittwoch. Jeden Mittwoch beten wir zusammen. Wir machen das momentan über Zoom, oder? Aber herzliche Einladung dort. Auf unserer Homepage findest du alles Weitere dazu. Also dieses Gebet im Geist ist ursprünglich, ist positionell, ist real, ist erfahrungsorientiert und es ist gemeinschaftlich. 9. Oktober 1989, die Nikolaikirche in Leipzig. Dort passiert ein Wendepunkt in der Geschichte der DDR. Es fängt schon viele Jahre früher an. Da treffen sich die Menschen in dieser Kirche jeden Montag zum Montagsgebet, das ein Friedensgebet ist. Und am 9. Oktober treffen sich so viele Menschen und beten dort und gehen dann nach draußen, um gegen dieses Regime von der DDR zu protestieren. Und sie gehen raus mit Kerzen und Gebet. 70.000 Menschen. Und es wurde vorher eine Warnung ausgegeben, bitte geht nicht in die Leipziger Innenstadt, weil dort sind überall Soldaten. Und diese 70.000 im Gebet gehen sie dort nach draußen und stellen sich dieser Situation. Und die Soldaten schießen nicht, sondern sie warten ab und weichen zurück. Und einer von diesen Mächtigen formuliert Folgendes: Wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Dort ist durch das Gebet ein Wendepunkt in der Geschichte passiert. Kirche, die Zukunft hat, ist eine betende Kirche. Und wir als Krishona Frauenfeld, wir wollen eine betende Kirche sein. Und deshalb laden wir euch ein, die nächsten 30 Tage ins Gebet zu investieren. Bitte, bitte probiert es aus, die nächsten 30 Tage dort hinein zu investieren. Ich möchte auch beten. Herr Jesus, hab du Dank. Hab du Dank, dass du uns einen Geist schenkst, der es uns möglich macht, ganz intim, ganz vertraut, aber lieber Vater auszurufen. Ganz eine vertraute Sprache uns ermöglicht, mit dir zu reden. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir wissen, wenn wir vor dich kommen, mit dir reden, dass wir als Kinder Gottes mit dir reden. Dass wir ganz real und echt sein dürfen. Dass wir in unserer tiefsten Not zu dir schreien dürfen und den Blick auf dich werfen dürfen. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir eine Gemeinschaft aufbauen dürfen, wo wir beten. Dass wir Menschen um uns herum haben, wo ganz, ganz intim, wo wir ganz intim miteinander beten dürfen. Herr Jesus, so möchte ich dich dafür bitten, dass du uns die nächsten 30 Tage berührst, dass du zu uns redest und dass wir zu dir reden. Hab du Dank, Herr Jesus. Amen.